Ja, zunächst eine Frage, die an den Vortrag von Eberhard Dahm sich richtete und die Eberhard Dahm schon schriftlich beantwortet hat. Wir haben gerade auch noch mal kurz uns per SMS verständigt und er hatte das aber auch sogar schon schriftlich beantwortet und ich möchte das jetzt einfach mal vorlesen, weil das für sich spricht. Also, die Frage hat im Grunde genommen zwei Teile gehabt. Und heute früh um 6.51 Uhr hat Eberhard Dahm dann die Antwort abgeliefert. Und folgende Frage. Warum ist da, wo auch vom Heiligen Geist gesprochen werden muss, wieder nur vom Wort Gottes die Rede? Also die Frage richtete sich nicht an Paulus, sondern an Eberhard Dahm. Er hat darauf folgendermaßen geantwortet. Also der Frager, dem war offensichtlich der Heilige Geist nicht ausgiebig genug thematisiert worden. Jetzt hören wir, was Eberhard Dahm dazu schreibt. Der Text spricht, zunächst vielen Dank für die wichtige Frage, und dann der Text spricht vom Wort Gottes und seiner besonderen Wirkung in den Thessalonichern. Gewiss hätte ich explizit auch noch über die Person des Heiligen Geistes sprechen können, das wäre gut gewesen, aber das Wort Gottes ist ja gerade das einzigartige Werk des Heiligen Geistes. Es ist von ihm inspiriert. Durch den Heiligen Geist wurden Propheten getrieben, Gottes Wort niederzuschreiben. Und nur aufgrund des Heiligen Geistes wirkt es ja kraftvoll als Gottes Wort und nicht als bloßes Menschenwort. In dieser Weise spricht Paulus in 1. Korinther 2,4 von der Kraft des Heiligen Geistes. Und meine Rede bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Wo geistliche Kraft wirkt, ist es ja genau die des Heiligen Geistes. Und dann fährt Eberhard Dahm fort, es ist also ganz im Interesse des Heiligen Geistes, vom Wort Gottes zu sprechen. Er hat es zustande gebracht, es ist sein einzigartiges Meisterwerk. Es ist ein durch den Heiligen Geist geschaffenes Wunderwerk. Das Zitat nur vom Wort Gottes die Rede war, bedeutet für mich gerade nicht, dass der Geist nicht so wichtig wäre. Ohne Gottes Geist gäbe es kein Wort Gottes. Niemand stellt das Wort Gottes oder das Reden über das Wort den Heiligen Geist quasi in den Schatten. Das rechte Verständnis vom Wort Gottes unterstreicht erst die herausragende Position des Heiligen Geistes bei der Entstehung der Bibel und in der wirkungsvollen Kraftentfaltung der Bibel. Das Wort ist ja im Gegensatz zum Menschenwort durch und durch geistlich, also das war ja 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Und darum lebendig und wirksam. Vom Wort Gottes zu reden heißt, nach meinem Verständnis, auf das zu achten und zu hören, was uns der Heilige Geist sagt. Der Kontext legt eben nahe, gerade diese Verbindung zwischen Wort Gottes und Geist Gottes und dessen innewohnende, kraftvolle Wirkung im Gegensatz zu gewöhnlichen menschlichen Worten zu betonen. Dann Fortsetzung der Frage. Der Heilige Geist hat den Gläubigen doch als Lehrer, Beistand und Tröster gegeben. Und was wäre die Gemeinde ohne den Heiligen Geist? Die Gemeinde in Thessalonich beweist doch, dass der Heilige Geist erst ermöglicht, dass die Apostel weiterziehen können, ohne dass es zum sofortigen Niedergang der Gemeinde kommt, weil der Herr im Geist mit und durch das Wort die Gemeinde leitet und sie tröstet. Gott die Ehre zu geben bedeutet, ihm in seiner Dreieinigkeit Ehre zu geben. Antwort, dies ist vollkommen richtig und steht außer Frage, dass der Heilige Geist das Werk der Erneuerung, Belehrung und Festigung gewirkt hat. Dieses umfassende Werk des Geistes ist geschehen. Das tut er bis heute in den Herzen. Wie ich ausführte, wirkt der Herr durch das Wort Gottes, weil es vom Geist inspiriert ist. Das Wort Gottes kann, soll und darf gar nicht vom Heiligen Geist getrennt werden. Heutzutage wird aber die Person des Heiligen Geistes viel zu oft als völlig vom Wort Gottes losgelöster Geist verstanden. Menschliche Worte scheinen gelegentlich in manchen Kreisen als vom Geist direkt eingegeben, haben wir auch gesagt, prophetische Worte sogar noch über der Bibel zu stehen. Der Heilige Geist steht aber nun als Person nicht neben der Bibel und auch nicht über ihr. Er ist ihr Autor und darum der in ihr mit ihr redende kraftvolle Geist, der unauflöslich mit dem Wort verbunden ist. Also er ist die im Wort wirkende Kraft und die göttliche Person, eben Gott, Heiliger Geist. Also, es ist ganz ausführlich nochmal erklärt, was Martin Luther eben gesagt hat, dass der Heilige Geist daherkommt auf dem Wagen des Wortes. Und dass wir eben deswegen Wort und Geist nicht trennen können. Und deswegen kann ich hier auch jedem Wort, das Eberhard, du uns geschrieben hast, von Herzen zustimmen. Nochmal liebe Grüße in den Süden. Ich darf noch darauf hinweisen, dass Paulus selbst, also wir sind ja auch, wenn wir das Wort Gottes auslegen, quasi an die Schwerpunktsetzung gebunden, die das Wort Gottes uns vorgibt. Und es wäre etwas anderes gewesen, wenn etwa über Römer 12 oder 1. Korinther 12 zu predigen gewesen wäre. dann hätte der Heilige Geist ganz anders auch für sich selbst thematisiert werden müssen, weil das Wort Gottes uns das vorgibt. Aber Sie sehen, das war die Vorgabe von Paulus, dass Paulus hier den Heiligen Geist, wenn ich es richtig sehe, nur einmal ausdrücklich erwähnt, nämlich in 1. Thessalonicher 4, Vers 8, da sagt er, deshalb, wer dies verwirft, also was Gott von uns will im Bereich von Ehe und Sexualität, der verwirft nicht Gott, nimmt nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Das ist alles. Und Paulus sagt an dieser Stelle damit, also Gott hat doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben, so dass wir erkennen und verstehen können, was er uns in seinem Wort sagen will. Und er gibt uns doch auch, dadurch, dass er durch den Geist in uns wirkt, die Kraft. Und deswegen haben wir keine Entschuldigung, wenn wir Gott ungehorsam sind. Dafür dient hier das Reden vom Heiligen Geist. Das ist sowieso auffällig in der Bibel, dass der Heilige Geist ja den sozusagen der Verherrlichung des Sohnes dient. Also wenn wir diese ganzen Passagen nehmen, Johannes 14 bis 16, wenn Sie das sehen, dass der Heilige Geist dazu da ist, Jesus zu verherrlichen, ihn groß zu machen, uns das Wort des Vaters verstehen zu lassen. Aber dass der Heilige Geist sich selbst sehr dezent, quasi nicht zum Hauptgegenstand der Thematisierung macht. Das ist etwas, was uns durch die Heilige Schrift einfach vorgegeben ist und was uns dadurch vom Heiligen Geist vorgegeben ist, der die Heilige Schrift inspiriert hat. Insofern hat Eberhard Dahm dies hier geschrieben und wir danken sehr für die Frage und auch für die Antwort. Jetzt die nächste Frage zum Vortrag 2. Wie kriege ich Familie und Gemeinde unter einen Hut? Weil es hier auch um die Gestaltung des Ehelebens und damit auch Familienlebens ging, offensichtlich in Kapitel 4. Weiter, wie schaffe ich es, dass die Gemeinde genug von mir bekommt? Also nicht, dass die Gemeinde genug von mir hat, sondern genug Dienst von mir bekommt, ohne dass meine Frau und meine Kinder zu wenig von mir bekommen. Und umgekehrt, wie verhalte ich mich, wenn ich den Eindruck habe, dass meine Frau mich vom ganzen Einsatz für die Gemeinde abhält? Also es ist dieses komplexe Geflecht des Zusammenhangs zwischen Ehe, Familie und Gemeinde. Und dazu muss man einfach sagen, dass das ein Dauerbrenner ist. Paulus weist uns ja darauf hin, dass der Bereich Ehe ein ganz gewichtiger ist. Denken wir etwa an Epheser 5. Oder denken wir auch an die Aussagen, die Pastoralbriefe, also 1. Timotheus 3 und Titus 1 über die Ältesten machen, wo gesagt wird, sie müssen zunächst mal quasi ihren eigenen Laden in Ordnung haben, um auch die Gemeinde leiten zu können. Das ist eigentlich, das ist die Grundidee. Und damit wird uns gesagt, dass unsere Erstverantwortung gegenüber unserem Haus gilt. Also wenn ich meine Kinder vernachlässige und mich nicht ordentlich um sie kümmere, bin ich nicht gut ausgerüstet, um in der Gemeinde zu dienen. Aber ich glaube, man muss sich hier hüten vor falschen Alternativen. Die spannende Frage ist immer, wie wir das Ganze aufeinander beziehen. Und da würde ich in dem Falle raten, also versuchen Sie wirklich treu Ihrer Familie so zu dienen, wie die Bibel das beschreibt. Und versuchen Sie gewissermaßen, Ihre Frau auch dafür zu gewinnen, indem Sie ihr deutlich machen, dass sie nicht weniger für sie da sind, weil sie sich für die Gemeinde einsetzen. Ich denke, das ist immer ganz wichtig, dass wir sozusagen unseren nächsten Leuten das auch gegenüber deutlich machen und auch aussprechen, wie wichtig sie uns sind und dass wir auf keinen Fall sie in irgendeiner Weise vernachlässigen, so nach dem Motto, ich habe jetzt so viel in der Gemeinde zu tun, du kommst schon klar. Aber versuchen Sie zu überzeugen, dass es vor Gott wichtig ist, in der Gemeinde zu dienen. Und versuchen Sie, Ihre Frau so weit wie möglich hineinzunehmen in diesen Dienst. Versuchen Sie, sie mitzunehmen. Seien Sie behutsam, gehen Sie kleine Schritte, aber gehen Sie in die richtige Richtung. Und von der Bibel her ist die Reihenfolge klar, erst das Haus in Ordnung bringen und dann in der Gemeinde sich einsetzen. Aber wenn wir darauf warten wollten, dass bei uns zu Hause alles perfekt ist, dann wäre es hier ganz leer. Dann würde keiner von uns jemals einen Dienst tun können. Und deswegen müssen wir einfach mit viel Liebe um Verständnis werben und auch reden und immer wieder deutlich machen, wir wollen keine falsche Alternative aufkommen lassen. Man darf nicht beides gegeneinander ausspielen, sondern man muss immer wieder versuchen, es aufeinander zu beziehen. Und das Schönste ist eben, wenn Gott Gnade gibt, dass man dann gemeinsam die Gemeinde auch als ein wichtiges Aufgabenfeld erkennen kann. Aber das ist Gnade Gottes, dafür können wir beten. Und wir können uns darum mühen, geduldig und liebevoll zu kommunizieren. Das ist unsere Aufgabe an dieser Stelle. Ja, vielen Dank für die Frage. Dann eine weitere Frage, die auch das Thema Familie betrifft. Das ist eine Frage, die immer besonders schmerzlich ist. Ich lese sie einfach so vor. Wenn ich mich als geschiedener Christ, der nicht mehr heiraten darf, von Unzucht versuchen lasse, wiegt das genauso schwer, als wenn ich als verheirateter Christ in Unzucht falle? Also es ging um die Frage von Porneia. Also zunächst mal, das ist der erste Teil der Frage, die Bibel wiegt nicht ab zwischen schweren und leichten Sünden in dem Sinne. Die Bibel sagt, Porneia ist immer Porneia. Und wir brauchen sozusagen für jede Sünde Vergebung. Und wir können uns mit unseren Sünden untereinander schlecht vergleichen, weil jeder seinem Herrn steht und fällt. Und man Sünde nicht miteinander sozusagen gegeneinander aufrechnen kann. Hat der Frage auch nicht versucht. Aber ich denke einfach, das nochmal deutlich zu machen. Man kann schlecht von schwereren und weniger schweren Sünden sprechen, weil es immer die Frage ist, wie wir in unserem Gewissen vor dem Herrn stehen und was das Wort Gottes sagt. Und dann kommt der aber noch schwierigere Teil dieser Frage. Paulus hat gesagt, dass es für den Alleinstehenden besser ist, zu heiraten, als von Unzucht versucht zu werden. Ja, das ist richtig. Das steht in 1. Korinther 7. Wo Paulus sagt, besser freien als Brunst leiden. Also da sagt er, weil es nämlich in dem Zusammenhang von 1. Korinther 7 aber darum geht, dass er sagt, aus seiner Perspektive und für ihn ist es besser, ledig zu bleiben. Aber er fügt gleichzeitig hinzu, dass es eine Sonderbegabung ist, die nicht jeder hat. Ich würde auch sagen, die wenigsten haben. Und aber die für ihn der richtige Weg war. Oder John Stott, den ich heute zitiert habe, das war auch so jemand, der das für sich als Weg erkannt hat und der gesagt hat, das ist nicht immer leicht, aber ich habe gute Freunde und ich kann eben das, was mir an der Stelle fehlt, gut kompensieren. Ich habe dadurch den Freiraum, um noch mehr Bücher zu schreiben, so gewissermaßen. Und er konnte das. Paulus konnte das. Andere hätten es nicht gekonnt. Und deswegen, in dem Zusammenhang sagt Paulus das, lieber freien als Brunzeln, als wenn du es nicht aushältst allein, dann heirat. Natürlich, du sündigst nicht. Ich sage ja nicht, dass das von Gott her für jeden Christen so geboten ist. Es ist eben für den, der daran seine Begabung erkennt. Der Normalfall, muss man ganz klar sagen, ist von der Schöpfungsordnung her, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die um ihn sei. Das ist der Normalfall. Und das andere ist der Ausnahmefall. Und es kann ja auch sein, dass Gott einen Menschen für eine gewisse Zeit allein leben lässt, weil er eben in dieser Phase seines Lebens als Einzelkämpfer gewissermaßen vielleicht mehr bewirken kann und dass Gott aber dann irgendwann den Zeitpunkt gekommen sieht und sagt, so, jetzt sollte der mal heiraten. Und er führt diesem Mann oder dieser Frau dann die Traumfigur, also die im Figur jetzt, im Figur im Sinne von Person, die Traumperson über den Weg. Und ich finde immer ein sehr ermutigendes Beispiel, das habe ich auch manchem schon gesagt, dass der frühere Bundespräsident Johannes Rau in ziemlich hohem Alter noch geheiratet hat. Ich glaube, er war, legen Sie mich jetzt nicht fest, 50 oder so. Und er hat eine relativ junge Frau geheiratet. Es war die Enkelin des Bundespräsidenten Gustav Heinemann, mit dem er irgendwie verbunden gewesen war. Und sie haben dann noch 3 Kinder bekommen. Und er hat eine glückliche Ehe geführt, obwohl er erst, es war sehr, also man hat bei ihm den Eindruck, ich meine, was man so von Politiker-Ehen eben mitbekommt, er hat noch dann wirklich ein sehr erfülltes Familienleben gehabt. Und die haben auch super, als er dann so schwer krank wurde, an Krebs erkrankte. Ich erinnere mich noch daran, wie ihm noch ein Preis verliehen wurde und dann seine 3 Kinder gekommen sind, um den entgegenzunehmen in seinem Auftrag. Und das sehr honorig gemacht haben und gesagt, unsere Mutter kann jetzt nicht weg, weil der Vater im Sterben liegt. Aber da habe ich gedacht, was für eine Familie hat Gott dem noch geschenkt? Und deshalb möchte ich sagen, wenn Gott Sie diesen Weg bislang so geführt hat, sorgen Sie sich nicht. Gott kann noch ganz spannende Wendungen Ihres Weges in Planung haben, gewissermaßen. Das ist also 1. Korinther 7. Und dann die Frage, Warum ist die Bibel so, ja, menschlich gesagt, gesprochen würden wir sagen, hart im Hinblick auf die Frage von Scheidung und Wiederheirat? Also wir haben in unserer Gemeindeordnung eine ganz klare Aussage dazu, dass wir keine Wiederverheiratung Geschiedener durchführen. Wir haben aber die Regelung, dass wenn Menschen schon wieder verheiratet zu uns kommen, dass wir das dann auch anerkennen und dass diese Menschen, diese Geschwister auch bei uns Mitglied werden können, weil wir sagen, da ist gehandelt worden. Das können wir jetzt nicht im Nachhinein in irgendeiner Weise rückgängig machen, sondern das akzeptieren wir und dem Betreffenden ist dann in der Regel auch bewusst, dass das ein schwieriger Weg ist. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass die Bibel uns dort mehr Gestaltungsspielraum lässt. Und die Haupterklärung, die ich dafür gefunden habe, das hat Dr. Joachim Koch-Lovius, der sich ja auch sehr intensiv seelsorgerlich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt hat, auch immer wieder gesagt, ist, dass die Ehe von Gott die einzigartige Würde hat, abzubilden die Unzerstörbarkeit des Verhältnisses zwischen Christus und seiner Gemeinde. Epheser 5. Sagt Paulus das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und um diese Abbildfunktion konsequent wahrnehmen zu können, muss von daher die Ehe unscheidbar sein, weil Christus von seiner Gemeinde nicht getrennt werden kann. Ich denke, das ist auch nochmal gut, uns klar zu machen, welch hohe Würde eine Ehe hat, dass sie diese Abbildfunktion wahrnehmen soll. Und das ist für mich die einzige Erklärung oder die wichtigste Erklärung, warum die Bibel nach unserem Verständnis, wenn wir das richtig gesehen haben, da so rigoros ist. Und von der inneren biblischen Logik her ist es so, dass wenn Sie Matthäus 19 und 1. Mose zusammennehmen, was ja Jesus aufgreift in Matthäus 19, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Leib sein und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und das heißt, die Ehe besteht vor Gott, bis das der Tod uns scheidet. Das ist sozusagen dieses biblische Radikalkonzept. Es ist notvoll, es ist wirklich sehr, sehr notvoll und ich kann immer wieder nur sagen, das ist die härteste und die schwierigste seelsorgerliche Frage, die es gibt. Also im Laufe eines Pastorenlebens erleben Sie immer wieder Neues und Sie denken immer, das kannte ich, das alles, ich kannte schon alles. Sie kannten garantiert nicht schon alles. Aber wenn ich das so als vielleicht auch um unser aufrichtiges Verständnis auch deutlich zu machen, das ist nach meiner Einsicht die schwierigste Frage und es ist dann besonders hammerhart, wenn derjenige es fragt, der verlassen worden ist. Das kommt ja noch dazu. Erfahrungsgemäß kann man nie ganz sagen, einer hat alle Schuld und der andere keine, weil eben zwei an so einer Sache beteiligt sind. Aber es geht auch nicht so, dass man sagt, es gibt kein Schuldprinzip von der Bibel her. Doch wenn jemand einem Ehepartner untreu wird und ihn verlässt, ist schon eindeutig, wer die Ehe dann zerstört hat und wer nicht. Selbst wenn vorher der andere auch Fehler gemacht haben mag. Und in dem Fall ist es noch mal zugespitzt und noch mal härter. Und ich denke, da haben wir einfach als Gemeinde, wenn wir in unserem Gewissen hier gebunden sind, und ich kann nur sagen, wir sind in unserem Gewissen hier gebunden, zwei Dinge sagen. Erstens, ich bin überzeugt, wir würden denen, die so fragen, nicht helfen, wenn wir ihnen zu etwas raten würden oder sie bei etwas unterstützen würden, wovon wir überzeugt sind, dass es gegen Gottes Willen ist. Also ich bin sicher, wir würden ihnen nicht dienen, wenn wir ihrem Wunsch entsprechen, den sie an dieser Stelle vielleicht haben, aber gegen unsere Überzeugung, so wie wir das Wort Gottes an dieser Stelle verstehen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben als Gemeinde eine Verantwortung, gerade in solchen Zusammenhängen wirklich den Geschwistern auch eine Heimat zu geben und zu helfen und zu unterstützen und nicht einfach uns nur in unsere schönen Familien zurückzuziehen und zu sagen, dann sollen die doch sehen, wie sie klarkommen, sondern wir müssen uns als Gemeinde fragen, wie können wir diesen Geschwistern helfen und wie können wir unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir als Gemeinde auch eine Familie sind und sein wollen. Ich denke, da sind wir sehr herausgefordert. Und meine Überzeugung, das darf ich dem, der so gefragt hat, die Fragen sind ja anonym, auch noch sagen, wenn Sie um Jesu Willen sagen, Herr, ich verstehe es nicht und es ist auch wahnsinnig schwer, aber wenn es dein Wille so sein sollte, dann bin ich bereit, das um deinetwillen zu tun. Seien Sie gewiss, dass Gott Sie segnen wird dafür und dass Gott Sie auch durchtragen wird und dass das nicht zu Ihrem Nachteil ist, wenn Sie um Christi Willen eine solche Entscheidung treffen. Aber ich sage das hier alles wirklich mit Zittern und Zagen im Wissen darum, wie hart das ist. Und wir können es nur so praktizieren, weil wir in unserem Gewissen von der Bibel überführt sind. Es ist, denke ich, andererseits für diejenigen, die noch davor stehen zu heiraten, auch ein wichtiger Prüfungsfaktor, zu sagen, bedenke das gut, du hast nur diesen einen Schuss frei, gewissermaßen, ja. Ich sage das dann manchmal humorvoll im Traugespräch, jetzt schnappt die Falle zu. Ja? So. Und die meisten haben sich trotzdem trauen lassen. haben sich trotzdem getraut. Aber es ist einfach wichtig, das vorher zu bedenken. Ja, und das zu sagen. Und trotzdem ist jede Ehe ein Wagnis und wir brauchen des Herrn Begleitung und Durchtragen. Alle miteinander. Ja. Vielen Dank. Jetzt komme ich zur nächsten Frage. Wenn ich als junger, unverheirateter Mensch zum Glauben gekommen bin, sollte ich dann zunächst im Glauben wachsen und eine bestimmte geistliche Reife haben, bevor ich andere Entscheidungen treffe, insbesondere hinsichtlich Ehe und Beruf? Also die Ehe hat diesmal irgendwie reingehauen als Thema. Das ist auch eine gute Frage. Die Frage ist, wann bin ich jemals reif genug? Und wenn ich mich selbst betrachte, würde ich wahrscheinlich sagen, nie. Also wir wachsen immer. Der Herr arbeitet an unserem Leben. Und natürlich ist es gut, wenn man gerade zum Glauben gekommen ist, zu beten, die biblischen Kriterien zu klären. Aber ich würde sagen, es ist nicht so, dass man eine Zeit sagen kann. Also Sie müssen jetzt erstmal 2 Jahre als Christ durchhalten und dann können Sie anfangen, sozusagen auf die Stuhlnachbarin zu schauen oder so. Ja, sondern das ist eine Frage des Gebetes. Des Gebetes. Also wir sollen zu jeder Zeit danach trachten, zu reifen im Glauben. Und beten, dass der Herr uns die richtigen Entscheidungen dann treffen lässt. Aber es gibt dafür sozusagen kein Schema. Auch im Hinblick auf den Beruf. Wichtiger als der Zeitraum ist, dass Sie einfach jetzt konsequent beten und sagen, Herr, lass mich die richtige Berufswahl treffen und lass mich die richtige Frau finden. Und dass Sie in der Bibel studieren und die Kriterien dafür versuchen herauszufinden. Was sind die Kriterien für die Wahl einer Frau? Also das Wichtigste ist, dass sie gläubig ist. So, 2. Korinther 6, Vers 14. Nicht am fremden Joch ziehen mit den Ungläubigen. Dann wichtig, dass sie wirklich ihren Glauben ernst nimmt. Dass sie wirklich auch ein hingegebener Christ ist. Wenn ich dem Herrn dienen will und wir uns gegenseitig dabei helfen sollen, dann ist es wichtig, dass sie wirklich mich auch mit Hingabe darin unterstützen kann. Und dann ist es wichtig auch, dass wir sehen, dass wir gemeinsame Themen haben. Und wir müssen nicht gleich sein, da kann man sich auch wunderbar ergänzen. Aber dass man ein gutes Level hat, auf dem man miteinander kommuniziert, auf dem man sich gegenseitig bereichert. Und schauen Sie sich einfach diese biblischen Kriterien an und beten Sie und seien Sie gespannt, was passiert. Und mit dem Beruf ist es genauso, dass Ihr Beruf auch dazu da ist, dem Herrn zu dienen. Egal, ob Sie Mediziner sind oder Busfahrer oder Lehrerin oder welchen Beruf auch immer, Krankenschwester oder Pastor. Also das Wichtigste ist, dass Sie mit Ihrem Beruf, das hat Luther gesagt, unser Beruf ist als Christ unsere Berufung, wirklich dem Herrn dienen. Das ist das Wichtigste. Sagen, egal Herr, ob du mich jetzt zu den öffentlichen Verkehrsbetrieben schickst oder ins Gericht, ich will dir dienen. Ich will dort, wo ich bin, dir ein Zeugnis sein. Und fragen Sie danach auch, wo will der Herr Sie haben? Welche Begabungen hat er Ihnen geschenkt? Das Wichtigste ist, dass Sie sagen, Herr, ich will dich ehren mit meiner Berufswahl, genauso wie mit meiner Partnerwahl. Ich will dir dienen. Und mein Leben soll dir zur Verfügung stehen. Und dann wird der Herr Sie gut führen. Suchen Sie möglicherweise auch den Rat erfahrener Christen. Einfach Leute, jemand, dem Sie vertrauen, der Sie dann ein bisschen kennt. Und das ist nie verkehrt, so jemanden auch mal um Rat zu fragen. Der kann Ihnen nicht die Entscheidung abnehmen. Die Entscheidung können nur Sie ganz allein treffen. Sie können den dann auch nicht haftbar machen am Ende dafür, sondern Sie müssen entscheiden. Aber es ist gut und weise, den Rat erfahrener Christen in solchen Fragen einzuholen. Und das würde ich Ihnen in der Weise empfehlen. 4. Frage. Haben auch Schwache in der Gemeinde einen Platz? Also Leute, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen weniger Kraft haben, Verantwortung zu übernehmen in Gemeinde und Gesellschaft. Diese Frage kann man natürlich nur mit Ja beantworten. Das ist ja gerade das Geheimnis der Gemeinde, dass wir unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Lebenssituationen auch haben. Ich erinnere nochmal an das Lied, mit dem wir gestern eingestiegen sind, in den zweiten Vortrag, gut, dass wir einander haben. gut, dass wir einander sehen. Und in diesem Lied wird ein biblisches Grundprinzip sehr gut ausgedrückt, wo Manfred Siebald sagt, keiner ist immer stark und keiner ist immer schwach. Sondern jeder braucht den anderen. Es gibt Phasen, da ist der eine stärker, Phasen, da ist der andere schwächer. Unsere Begabungen sind unterschiedlich, unsere Einsatzorte auch, aber es ist niemals eine Frage der Wertigkeit. Und jeder muss sich fragen, wie kann ich dem Herrn an meinem Platz dienen? Und das geht auch so. Also das ist nicht, ich habe das nicht bestellt, aber ich habe eine wunderbare SMS bekommen gestern Abend, 22.25 Uhr. Diese SMS stammt von einem Glaubensbruder, der ziemlich psychische Nöte zurzeit hat, der auch sich in einer Einrichtung befindet und von dem wir sagen würden, das ist jemand, der ist nach oberflächlichen Gesichtspunkten betrachtet ein Schwacher. Und der hat mir gestern 22.25 Uhr Folgendes geschrieben. Guten Abend, Pastor Nestvogel, hier ist NN. Ich wollte Ihnen für die Predigt morgen Gottes Segen wünschen. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen können. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und dass er Ihnen viel Kraft und Weisheit gibt. Und bitte beten Sie auch für mich. Ich habe auch viele Anfechtungen. Eine gute Nacht wünsche ich, Gott anbefohlen. Hat dieser liebe Glaubensbruder mir geschrieben. Ist das ein Dienst? Aber was für einer? Verstehen Sie? Und warum konnte er mir diesen Dienst tun? Weil er im Herzen Gott dienen will und weil er Christus gehört. Und in dem Sinne können wir einander dienen. Und er schreibt ja sogar in dieser SMS, dass es ihm zurzeit nicht gut geht und er viele Anfechtungen hat. Aber trotz dessen, vielleicht teilweise auch wegen dessen, weil das eine gewisse Vertiefung auch seines Charakters bewirkt, hat er mir so eine ermutigende, frohe SMS geschrieben. Und ich denke, das beantwortet diese Frage besser als alles, was ich sonst noch dazu sagen könnte. Es geht um die Herzenshaltung. Und jeder von uns hat immer wieder den Herrn zu bitten, reinige mein Herz und gib mir wirklich diese Hingegebenheit, die völlig unabhängig ist von allen Fragen menschlicher Schwäche oder Begabung. Und dann ein letztes Feld. Und dann komme ich auch zum Schluss, das nur jetzt ansatzweise beackert werden kann, an das gewissermaßen von verschiedenen Seiten herangefragt wurde. Einmal in dem Sinne, Zitat, soll sich ein Christ aktiv am Widerstand beteiligen, also ist wohl offensichtlich jetzt gemeint, soll er sich irgendwie engagieren in dieser aktuellen Situation im Hinblick auf die Covid-Maßnahmen und so weiter, wie ich das angesprochen habe, oder soll er sich eher um die Opfer der momentan und noch kommenden Maßnahmen kümmern. Also was Bonhoeffer gesagt hat, wann ist die Zeit, sich um die Opfer zu kümmern und wann ist die Zeit, dem Rad in die Speichen zu greifen, wobei das bei ihm nochmal eine dramatischere Dimension hatte. Und die Frage dessen, der das hier gestellt hat, wäre das, also sich stärker politisch oder gesellschaftlich zu engagieren, nicht am fremden Joch ziehen? Also wenn wir als Christen beispielsweise auf eine Demo gehen zum Beispiel oder angenommen, wir würden als Christen in einer politischen Gruppierung mitwirken. Wäre das nicht am fremden Joch ziehen? Diese letzte Frage kann ich eindeutig mit Nein beantworten. Und da hilft uns Francis Schaeffer, der bekannte christliche Kulturanalytiker, dem wir viel verdanken, der diese Unterscheidung formuliert hat zwischen Fellowship und Co-Belligerence. Das eine ist geistliche Gemeinschaft. Und geistliche Gemeinschaft kann ich nur mit jemandem haben, der zu Jesus gehört wie ich. Also evangelisieren kann ich nur mit jemandem zusammen, mit dem ich Fellowship haben kann, weil ich Menschen zu Jesus rufen will. Co-Belligerence, also diese sozusagen Kampfgenossenschaft, die kann ich auch mit anderen, mit Nichtchristen zusammenpflegen, etwa wenn ich mich einsetze für den Schutz des ungeborenen Lebens, also für die Rettung von Embryos. Da kann ich durchaus auch mit Nichtchristen zusammen hinter einem Transparent hergehen, rettet das Leben oder so. Ich würde dann hinschreiben, Gott schützt das Leben, ne? Und versuchen dann auf dieser Demo möglichst missionarische Gespräche zu führen. Aber wir müssen also unterscheiden, wenn wir uns als Christen in diesem gesellschaftlichen Kontext einsetzen, ist das nicht automatisch ziehen am fremden Joch, wenn wir ganz klar unterscheiden, hier geht es nicht um geistliche Gemeinschaft, sondern hier geht es um den Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung. Und da würde ich sagen, wie weit jemand sich hier engagiert oder ob er sich engagiert, ist eine Gewissensfrage. Wir leben als Christen in beiden Welten. Wir sind gewissermaßen Bürger zweier Reiche. Wir sind in erster Linie Himmelsbürger und unser Heimatrecht ist im Himmel. Sagt Paulus, aber wir sind auch Salz der Erde und haben hier noch eine Verantwortung. In gewisser Hinsicht gilt für uns auch noch, was in Jeremia 29, Vers 7 steht, Suche der Stadt Bestes. Und das haben wir immer gegeneinander sozusagen abzuwägen. Und es kann auch mal sein, dass es eine persönliche Wegführung ist, dass Gott das jemandem aufs Herz legt und sagt, du sollst noch mal in die Politik gehen, weil das nicht so viele Leute machen können. Und ich öffne dir jetzt eine Tür und jetzt geh da rein, aber verleugne mich nicht. Und lass die Menschen erkennen, dass du mir mehr dienst als deinem Parteivorsitzenden. Und ich weiß von Christen, die so einen Weg gegangen sind. Und ich bete für die aus großer Überzeugung, weil das ein sehr schwerer Weg ist und ein sehr opferbereiter Weg und ein Weg, auf dem man kann auf allen Wegen sündigen, aber ein Weg, auf dem man, denke ich, auch vielen Versuchungen ausgesetzt ist. Und deswegen brauchen diese Geschwister, die sagen, wir machen das, weil wir denken, damit wirklich noch für die Maßstäbe Gottes eine Lanze brechen zu können. Die gehen einen schweren Weg und sie brauchen erst recht unsere Solidarität und unsere Gebete und unsere Ermutigung. Es ist dann nochmal von einer anderen Seite herangefragt worden, nämlich von der Seite, tun wir nicht eigentlich zu wenig? Da sagt der Schreiber Folgendes, wo sind die Christen, die sich, also hier war die Frage, besteht nicht die Gefahr, dass wir uns verzetteln? Und da würde ich sagen, ja, die Gefahr besteht und wir müssen immer diese große Unterscheidung treffen, was ist unsere Hauptaufgabe, Seelen zu retten, und unsere Hauptaufgabe ist nicht, die Gesellschaft zu verbessern, ganz klar. Aber wir dürfen das auch das nicht gegeneinander ausspielen. Und natürlich ist es besser, jemand kommt in der Diktatur am Ende in den Himmel, als er kommt in der blendenden Demokratie am Ende in die Hölle. Das ist klar. Aber trotzdem haben wir nach unserer Aufgabe jeweils zu fragen. So, und jetzt noch, und das ist dann die letzte Frage, fragt sich der andere Frage von der anderen Seite da heran. Aber das zeigt eben, wie virulent das momentan ist. Und fragt, wo sind die Christen, die sich aktiv, intensiv und aktuell dafür einsetzen, dass die Wahrheit über die sogenannte Pandemie und den Lockdown, Sie kennen ja selbst die einschlägigen Quellen, Stanford-Studie, also von Professor Ioannidis, der in der Tat überzeugend gezeigt hat, dass Lockdowns keinerlei Verbesserung wirklich gebracht haben. Das ist wirklich wissenschaftlich erhärtet. Sie müssen nur nach Schweden zum Beispiel gucken. Da ist die Situation in keiner Weise schlimmer als hier bei uns. Man kann das jetzt lange diskutieren, aber das halte ich so, diese These. Und es ist mehrfach etwa in der Bundespressekonferenz gefragt worden, es gibt da diese Studie von Ioannidis, die eine saubere, eine validierte eine Studie ist. So, gibt es für die Regierung irgendwelche Studien, die belegen, dass der Lockdown wirkt? Und bis heute kann die Regierung dazu keine wissenschaftlich validierten Studien vorlegen. Das meint die Fragerin hier. Und sie erinnert dann zu Recht an die Kollateralschäden, die Folgen des Lockdowns, die Kinder. Ich habe extra heute mal diesen Brief dieser Lehrerin vorgelesen, weil das muss man nicht mehr groß interpretieren. Ja, das zeigt einfach, wie die Situation ist. Und sie sagt auch, dieser Frager sagt auch, dass am Ende unseres Lebens die Ewigkeit steht und erster Linie das Anliegen ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber gleichzeitig frage ich mich, wie wir von Jesus reden sollen, aber über die Grundbedürfnisse seiner Schöpfung hinwegsehen dürfen. Und das ist in der Tat, wir haben als Gemeinde die Aufgabe, die Wahrheit zu reden. Wir haben die Aufgabe, die Wahrheit zu reden zu allen Themen, bei Wahrung dieser unterschiedlichen Prioritäten. Aber ich würde diesem Frager recht geben und wieder sagen, es ist eine Frage der Aufgabe und eine Frage der Schwerpunkte. Und ich empfehle sehr zu diesem Thema, wenn Sie das ausführlicher noch betrachten wollen, über meine Homepage diese zwei Dokumente herunterzuladen. Einmal die Erklärung der Frankfurter Gemeinde, die sich sehr differenziert und eindeutig auch dazu geäußert hat. Und dann gibt es eine Schrift von Dr. Friedemann Lux, die ich ebenfalls zum Download über meine Homepage bereitgestellt habe. Das haben Glaubensgeschwister hier neulich bei uns verteilt und mitgebracht. Und wo auch mit einem sehr guten Zugriff die Situation beschrieben ist. Und ich empfehle Ihnen auch diese Schrift von Dr. Friedemann Lux sehr, um jetzt für sich sozusagen eine Position zu finden, wie Sie sich an dieser Stelle einsetzen können. Ich zitiere noch einmal ganz kurz aus diesem Frankfurter Papier, das auch deutlich macht, wir können nicht so schnell unsere Hände in Unschuld waschen und so sagen, es geht uns alles gar nichts an. Denn am Anfang verbietet man uns vielleicht eine bestimmte Personenzahl in unsere Gottesdienste reinzulassen. Was ist das Nächste? Dann verbietet man uns zu singen. Wird man irgendwann uns die Personenzahl noch weiter einschränken wollen? Wird man möglicherweise in einer weiteren Stufe dann bestimmte Bibeltexte aus dem Kanon des zu Predigenden herausnehmen wollen. Also es ist ja auch, das haben uns die russlanddeutschen Geschwister gesagt, es war auch dort nicht so, dass generell alles dicht gemacht wurde, sondern es wurde mehr und mehr und mehr. Und dann durften erst die ganz kleinen Kinder nicht mehr unterrichtet werden im Glauben. Dann traf es irgendwann, dann hat man irgendwann die Altersgrenze nach oben gesetzt. Und wir als Gemeinde müssen uns immer wieder fragen, was verlangt der Herr von uns? Was ist hier unsere Aufgabe? Und wir haben die Aufgabe, auch Unrecht zu benennen und den Staat auch zu behaften auf Gottes Gebote. Ja, bitteschön, wer will den Staat denn auf Gottes Gebote behaften, wenn nicht die Christen? Wer soll das denn tun? Bonhoeffer in seiner Mandatenlehre. Und deswegen lese ich nochmal diesen kleinen Abschnitt vor. Der Staat könnte viel zu leicht die Ausübung des Glaubens behindern, indem er beispielsweise die Teilnehmerzahl dauerhaft auf 10 Personen beschränkt. Wenn der Staat erst einmal in den Herrschaftsbereich der Gemeinde eingedrungen ist, wie wollen wir wissen, ob er seinen Herrschaftsbereich nicht Schritt für Schritt immer weiter ausdehnen und den Gemeinden immer mehr Vorgaben machen wird? Und dann sagen sie, wir sind sehr besorgt darüber, wie bereitwillig Gemeinden ihre Freiheiten aufgeben, für deren Erstreitung unsere Brüder und Schwestern in vergangenen Jahrhunderten gekämpft, gelitten und teilweise ihr Leben gelassen haben. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig, uns das klarzumachen als Gemeinde in unserem Land, in unserer parlamentarischen Demokratie. Niemand erlaubt uns, Gottesdienst zu feiern. Kein Staat kann uns erlauben, Gottesdienst zu feiern, sondern das gehört uns, dieses Grundrecht. Das ist Artikel 4. Genauso gut könnte ich sagen, ich erlaube Ihnen, wenn jetzt diese Fragerunde zu Ende ist, ich erlaube Ihnen, diesen Saal zu verlassen. Dann würden Sie sagen, der hat eine Macke. Ja, aber genau das ist die Argumentation, wenn gesagt wird, der Staat, immerhin erlaubt uns doch der Staat Gottes. Nein, er kann uns das gar nicht erlauben, weil der Staat uns nicht etwas schenken kann, was uns gehört. Und diesen Unterschied müssen wir immer wieder sehr, sehr deutlich machen. Grundrechte sind eben auch Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Und wenn ich durch die Grundrechte nicht mehr abwehren kann, dass der Staat unzulässigerweise eindringt, dann sind Grundrechte keine Grundrechte mehr. Und dann habe ich das gesamte Rechtssystem, auf dem unsere parlamentarische Demokratie beruht, auf den Kopf gestellt. Und deswegen schulden wir es. Wir schulden es unserem Staat. Wir schulden es unserer Regierung. Wir schulden es diesem System, wenn Sie so wollen, dass wir darauf hinweisen. Und ein Punkt, an dem wir das jetzt sozusagen konsequent durchführen, ist eben der Bereich, wo wir unmittelbar betroffen sind im Hinblick auf den Gemeindegesang. Und wenn Sie dann noch bedenken, dass die Situation so ist, wie ich das mit einigen aktuellen Zahlen dokumentiert habe im Rahmen der Predigt. Das heißt, es ist eben nicht so, und ich habe bewusst ans Ende auch nochmal diesen Kontrast bei Nikolai gestellt. Es ist eben nicht so, dass wir eine Situation haben wie bei Nikolai. Es ist nicht so, dass alle 10 Minuten der nächste Fliegerangriff uns mit seinen Bomben bedroht. Wir haben eine völlig kontrollierte Situation in unserem Land. Und obwohl die Situation kontrolliert ist, werden wir von Monat zu Monat unter Vorgabe von Zahlen, die sich immer mal wieder ändern, jetzt sind es eben zurzeit die Inzidenzzahlen, und was dazu zu sagen ist, hat Professor Schrappe gesagt, und viele andere haben es auch gesagt, sozusagen unter Hervorholen immer wieder neuer Argumente sozusagen das alte Ziel verfolgt wird, nämlich aus Gründen, die wir nicht im Letzten durchschauen, uns hier noch weiter zu begrenzen und diese fundamentalen Grundrechte einzuschränken. Und das müssen wir auch benennen, das müssen wir der Wahrheit dienen. Ich habe neulich ein Wort gefunden von Alexander Solzhenitsyn, dem sowjetrussischen Dissidenten und Nobelpreisträger, der sich viel mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Und er hat, ich sage nicht, dass das jetzt unsere Situation 1:1 beschreibt. Ich sage es nur, damit Sie das vielleicht mit etwas mehr Humor kommentieren oder ertragen können. Er sagt, wir wissen, Sie lügen. Sie wissen, Sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, Sie lügen. Wir wissen, dass Sie wissen, dass wir wissen, Sie lügen. Und trotzdem lügen Sie weiter. So, das heißt, wir müssen dem auch mit einem gewissen Humor begegnen. Aber das heißt, wenn die Lage diesem Zitat von Solzhenitsyn nicht so unähnlich ist, dann können wir Christen nicht so tun, als ob wir das nicht merkten. Das sind wir schuldig. Das sind wir auch unseren Zeitgenossen schuldig. Und letztes Zitat, und dann entlasse ich Sie und erlaube Ihnen, diesen Saal zu verlassen. Ich denke, wir können in diesen Zeiten auch vieles lernen. Ich kann nur sagen, uns als Gemeinde, wir wären dankbar gewesen, wenn es dieses zurückliegende Jahr so nicht gegeben hätte. Aber uns als Gemeinde hat es geistlich gut getan. Und das ist eben der Trost, dass Gott unter allen Umständen seine Leute segnen kann. Auch wenn sie unter Druck stehen, auch wenn man versucht, sie einzuschränken, weil wir nämlich unter diesen Bedingungen Gehorsam lernen und Treue lernen. Wir können das noch nicht perfekt, aber wir lernen es und der Herr hat uns geholfen. Und wir müssen auch aus der Geschichte lernen, deswegen noch ein Zitat, weil ich nicht weiß, ob Sie in der nächsten Zeit da rankommen. Aber das hilft einfach, es hat mir sehr geholfen, die Situation zu verstehen, von der wahrscheinlich bekanntesten Bürgerrechtlerin der DDR, Bärbel Bohley. Bärbel Bohley, sie ist an Krebs verstorben, ich denke vor gut 10 Jahren etwa. Und sie hat das gesagt, als sozusagen die Mauer niedergebrochen war und alle dachten, jetzt kann eigentlich uns nichts mehr passieren. Da hat Bärbel Bohley Folgendes gesagt in einem Gespräch mit dem Schriftsteller Chaim Noll, der das berichtet hat. Sie waren in der Fernsehdiskussion zusammen gewesen und sind hinterher dann zum Italiener gegangen, noch mit einigen anderen. Und da hat Bärbel Bohley Folgendes gesagt und ich denke, es ist einfach gut, das zu hören. Vor 15 Jahren oder so. Sie hat gesagt, das ständige Lügen wird wiederkommen. Alle diese Untersuchungen, die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen, um sie dann zu übernehmen. Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen, das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen. Die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert. Zitat Ende. Und manches von dem, was Bärbel Bohley hier beschrieben hat, sehen wir vor Augen. Und es darf uns aber, und das ist das Gute, und deswegen bin ich so dankbar für dieses fünfte Kapitel, das der Herr uns geschenkt hat, es kann uns nicht bestimmen, es kann uns auch nicht die Hoffnung rauben, weil der Herr garantiert, dass er zum Ziel kommt. Und weil er uns umso mehr auf sich wirft, wo sollen wir denn hingehen? Wer kann denn in dieser Situation noch meinen, dass er durch ein paar geschickte Konzepte diese Situation löst? Es ist so eindeutig, dass wir zum Herrn zu rufen haben, zu ihm zu schreien haben und dass wir dort, wo wir sind und unsere Aufgaben haben, treu sein müssen. Dass wir treu dem Herrn dienen, dass wir wissen, er ist der Herr der Geschichte, dass wir wissen, er hat alles in seiner Hand. Und dass wir uns deswegen eben nicht lähmen lassen, sondern dass wir vorangehen. Seien wir treu in dem, was wir heute tun können. Und das möchte ich auch all denen fragen, die Sorge haben, dass sie möglicherweise zu viel oder zu wenig machen könnten in dieser Hinsicht. Fragen Sie den Herrn, gehen Sie in den nächsten Tag rein, schreiben Sie vielleicht die Mails, die Gott Ihnen aufs Herz legt, an Ihren Landtagsabgeordneten etwa, sprechen Sie mit Ihrem Bäcker in der Nachbarschaft und so weiter. Aber sehen Sie sich in erster Linie als Zeuge Jesu und vertrauen Sie dem Herrn von Tag zu Tag zu Tag. Und ihr Gemeinden, vertraut dem Herrn von Tag zu Tag. Seid ihm treu, lasst euch nicht verbieten, das zu tun, was Jesus von euch will. Und er wird sich dazu bekennen und er wird uns durchtragen. Und deshalb möchte ich schließen mit den letzten Versen, die Gott uns durch Paulus geschenkt hat und die nichts, aber auch gar nichts von ihrer tröstenden und gewissmachenden Kraft eingebüßt haben. Er selbst aber, der Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch, euren Geist, Seele, Leib, es möge untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir loben und ehren und anbeten dich dafür, dass du der Herr bist. Und dass dein Wort mitten hinein in unsere Zeit spricht, so wie es in alle Zeiten gesprochen hat. Und dass du über den Zeiten thronst, wie du über allen Zeiten gethront hast. Du bist der Herr der Geschichte. Und deswegen gebührt unsere letzte Loyalität nicht Cäsar, sondern dir allein. Und so hilf uns, tröste uns, stärke uns, gib uns Weisheit, dass wir erkennen, welche Wege du uns führen willst, jeden von uns. Welche Wege du unsere Gemeinde führen willst. Gib uns Mut, gib uns Treue, Herr. Halte uns fest bei dir. Und hab Dank, dass es nicht auf unsere Stärke ankommt. dass nicht wir letztlich Segel und Steuer garantieren müssen, sondern dass du uns trägst, dass du uns wirklich versiegelst im Schutzraum deiner starken Arme, Herr, und dass dein Arm nie zu kurz ist, um zu helfen und zu schützen. Und so wollen wir getrost jetzt jeder wieder in sein Umfeld hineingehen, Herr, bitte, wenn es morgen wieder losgeht oder bei einigen vielleicht heute Nachmittag schon, gib uns Kraft und lass uns getrost sein. Herr, und wenn Zeiten sind, wo wir Tränen weinen und uns wie gelähmt vorkommen, danke, dass du nie ohne Rat bist und dass du versprochen hast, uns sicher ans Ziel zu bringen, bis wir dann einmal wirklich vor deinem Thron stehen und staunend zurückblicken werden, wie du uns auch durch diese Zeit geführt hast. Herr, aber lass uns treue Knechte sein. Lass uns wirklich treu sein und danke, dass deine Stärke uns auch dann noch trägt, wo wir schwach werden, Herr. Wir verlassen uns ganz auf dich und wir ehren und anbeten deinen heiligen Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.